UN Nachhaltig. Wir geben den SDGs unsere Stimme. Ein Podcast des Arbeitskreises Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Mein Name ist Natalia Rudenko. Schön, dass du dabei bist. Heute freue ich mich, für euch meine Interviewpartnerin Juliane Rosin begrüßen zu dürfen. Sie leitet den Bereich Internationales beim Deutschen Frauenrat und mit ihr geht es jetzt um das SDG 5, Geschlechtergerechtigkeit. Juliane, schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Beginnen wir mal mit Ihrem Hintergrund. Warum spielt Gendergerechtigkeit in Ihrem Leben so eine große Rolle und wann fing das Ganze an?
Das ist jetzt natürlich eine Frage, wie viel Zeit Sie haben, um es ein bisschen abzukürzen. Mein Plan war gar nicht, Berufsfeministin zu werden tatsächlich. Ich wollte eigentlich Designerin werden und die Welt viel schöner machen und bin dann in Welten gestoßen, in denen ich relativ schnell verstanden habe, dass es eigentlich nicht nur um Kreatives, sondern auch um Soziales und ganz andere Themen gibt. Habe dann Zwischenstationen im Umweltschutz und Naturschutz gemacht und bin dann darüber über viele Fragen der Nachhaltigkeit irgendwann zu Geschlechtergerechtigkeit gekommen. Und die UN im Endeffekt ja auch.
Was bedeutet denn Geschlechtergerechtigkeit für Sie?
Der zentrale Punkt in der ganzen Sache ist zu verstehen, dass es um Machtverhältnisse geht. Gar nicht darum, ist das eine besser als das andere, hat das eine jetzt vielleicht auch mal verdient, im Mittelpunkt zu stehen, soll immer genau das eine und das andere miteinander vergleichen werden, sondern dass wir alle verstehen, dass so wie unsere Gesellschaften funktionieren, so wie Zugänge bei uns organisiert sind, immer auf verschiedenen Machtstrukturen basiert und die sehr viel mit Hierarchien zu tun haben, die wir überhaupt nicht in Frage stellen, sondern die wir einfach als gegeben annehmen. Und eine dieser vielen Optionen, eine dieser vielen Perspektiven, in denen das eben stattfindet, ist auf Grundlage des Geschlechts. Andere sind natürlich auf Grundlage von Aussehen, körperlichen Fähigkeiten, Herkunft.
Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Feminismus und Nachhaltigkeit?
Natürlich, ich bin fest davon überzeugt, dass es keine Nachhaltigkeit geben kann, wenn wir das mit dem Feminismus nicht endlich verstehen, anpacken und auch umsetzen. Das hat genau was mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir nicht verstehen, dass alles das, was wir gerade tun, aufgrund bestimmter Muster passiert, an die wir uns schon viel zu lange gewöhnt haben und die es zu hinterfragen gilt, die nämlich darauf aufbauen, dass wir beispielsweise bestimmte Dinge als gegeben ansehen. Dazu gehört zum Beispiel die Natur. Ja, also wir haben irgendwann mal angefangen, Dinge zu produzieren und für uns verfügbar zu machen, ohne darüber nachzudenken, dass Luft, Wasser, Bäume, Tiere, was auch immer, auch endlich sind, dass wir da eine gewisse Verantwortung haben. Und so ähnlich ist es eben auch wie beispielsweise die Sorgearbeit, die ganz viele Frauen erledigen. Ja, also das ganze Wirtschaftssystem ist ja aufgebaut, ohne dass jemand da hinein einkalkuliert hat, dass diese Arbeit ja auch zu tun ist. Das heißt, wenn wir Lösungen suchen, die langfristig funktionieren und eben entsprechend nachhaltig sind, müssen wir wirklich alles einkalkulieren, was eine Rolle spielt. Dazu gehören ganz explizit eben die Rohstoffe oder eben auch die Arbeit, die verrichtet wird oder die Rollen, die bestimmte Personen in diesem gesamten System haben. Also zurückgehend zu Ihrer Frage, ja, auf jeden Fall. Und genauso verstehe ich auch die UN, die im Endeffekt ja feststellt, dass SDG 5 gar nicht alleine stehen kann, sondern ein Querschnittsthema sein muss, weil wir sonst ansonsten die ganzen 17 Ziele gar nicht erreichen werden. Und trotzdem ist es natürlich schön, dass es ein Ziel gibt, was explizit so heißt, was uns dann immer wieder daran erinnert, auch an diese Querschnittsziele zu denken.
In meinem Umfeld bekomme ich auch oft mit, dass Feminismus oft auf einfach Frauen fokussiert wird. Wie würden Sie denn erklären, dass das Thema eigentlich ja alle Menschen betrifft?
Das ist natürlich ein bisschen tricky, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Da heißt das Wort schon Feminismus. Das hört sich ja sehr nach Frauen an. Aber es ist genau die Denke, die ich schon versucht habe, in diesen kleinen Beispielen anzutickern. Ne? Also wir müssen an einer Ecke in diesem System anfangen, reinzugehen und Fragen zu stellen. Und das Wort erinnert uns eben daran, dass es zum Beispiel auf Grundlage des Geschlechts verschiedene Unterschiede gibt. Und je weiter ich da reingehe, desto mehr verstehe ich, dass es also nicht an der Frau selber oder Frauen und Mädchen liegt, sondern eben, wie schon erwähnt, an diesen verschiedenen Machtstrukturen. Insofern, für mich ist total klar, dass es nicht bei Frauen endet. Und trotzdem ist das natürlich eine Gruppe, die markiert ist, wenn ich das jetzt mal so nenne. Ja? Also sie ist ja dadurch, dass man uns Frauen, den Titel Frauen und Mädchen gegeben hat, macht man ja eine Unterscheidung vom Rest, vom normalen Menschen. Wer ist denn das eigentlich? Der Mann, nehme ich jetzt mal stark an. So, das heißt, wir haben Menschen und Mädchen und Frauen. Wenn ich also den Begriff so deute, dass das ein Highlight darauf setzt, das einfach mal in Frage zu stellen, dann schließen sie für mich automatisch viele Dinge ein. Das bedeutet aber nicht zum Schluss, dass es immer nur um die Frau gehen muss und das festgesetzt ist und dass überhaupt der Begriff Frau schützenswert ist, sondern für mich immer ein Anfang einer Diskussion und das Ende ist noch komplett offen.
Übertragen wir das Ganze mal auf die Wirtschaftlichkeit. Es gibt eine McKinsey-Studie, die belegt, dass divers geführte Unternehmen bis zu 33% wirtschaftlich erfolgreicher sind. Eine andere Studie von BCG hat nachgewiesen, dass bei Unternehmen mit besonders ausgeprägter ethnischer Vielfalt nicht nur die Wahrscheinlichkeit steigt, überdurchschnittlich profitabel zu sein, sondern auch nachhaltiger zu wirtschaften. Also offensichtlich ist Feminismus eine wertvolle Ergänzung, sowohl um die Welt zu retten, als auch um mehr Geld zu verdienen. Warum ist es denn dann jetzt so, dass es trotzdem keine Veränderung gibt? Also die Fakten und die Aufklärung reichen ja anscheinend nicht aus.
Da haben Sie natürlich sehr interessante Beispiele gewählt, zu denen ich gerne sehr viel sagen würde. Ich versuche es mal kurz zu greifen. Wenn wir von diesen kleinen Punkten abhängig jetzt auf einmal die Weltrevolution starten, dann macht das sehr viele Leute sehr unsicher. Vor allen Dingen an erster Stelle, wenn man sich auf einer sehr angenehmen Position befindet, ausgestattet mit einer ganzen Reihe von Privilegien, dann kriegt man ja schon ein bisschen Angst, wenn man jetzt alles lockert, dass man vielleicht in Zukunft gar nicht mehr diese Privilegien genießt. Sei es im Vorstand eines Unternehmens, sei es als Abgeordneter im Bundestag oder in sonstiger höher gewertet oder gestellter Stelle. Das sind ja nicht nur Männer, das sind ja eben vor allen Dingen ältere weiße Männer. Wir wissen, wer da besonders im Fokus steht von diesen Privilegien. Und das macht natürlich Angst. Und ich habe das Gefühl, dass deswegen versucht wird, so einen Rahmen zu finden, in dem man das Positive nutzen kann, indem man bestimmte Programme schafft, in denen dann auch extra LGBTIQ-Personen oder Frauen eine bestimmte Rolle spielen, das Unternehmen sich extra brandet, da es auch mit behinderten Personen zusammenarbeitet etc., weil sie das schon verstanden haben, dass es dann für das Unternehmen Sinn macht, aber deswegen die ganze Struktur in Frage stellen, unserer Gesellschaft, der gesamten Wirtschaft, um Gottes Willen. Zum Schluss werden immer noch Entscheidungen von denjenigen getroffen, die am meisten von der aktuellen Situation profitieren. Und da unterscheidet sich der Bundestag leider nicht von irgendwelchen DAX-Unternehmen. Insofern ist das alles relativ offensichtlich. Aber vielleicht noch einen kleinen Kommentar dazu, die Vielfalt in Unternehmen etc. Ich finde es schade, wenn das immer wieder ein Grund ist, dann doch sich mal um unsere Menschenrechte zu kümmern, dass irgendein Unternehmen davon profitiert. Ich finde es ganz fantastisch, wenn wir allein die Tatsache, dass wir feststellen, hier gibt es eine unglaubliche Ungerechtigkeit, dass das der Grund alleine wäre, das mal anzugehen und daraus folgend ein völlig neues Wirtschaftsprinzip zu entwickeln. Weil ich habe gar kein Interesse, das sehen Sie vielleicht anders, aber ich glaube nicht, um Gottes Willen jetzt genau diese Wirtschaft zu retten, weil ich das unbestimmte Gefühl habe, dass es dafür Verbesserungspotenzial gibt. Und wir sollten eher in einen Punkt kommen, genau zu schauen, okay, wie kann es dann ganz anders, unabhängig von den aktuellen Strukturen funktionieren? Und das natürlich sehr gerne in Vielfalt und zum Schluss so, dass es mehreren dient und eben uns allen, auch der ganzen Welt, im Sinne von nachhaltig.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Sie haben ja schon die männlich dominierten patriarchalen Strukturen angesprochen. Was braucht es denn jetzt konkret, um das zu verändern?
Eine Revolution. Tatsächlich stehen wir ja gar nicht so im luftleeren Raum, sondern wir haben ja seit vielen Jahren sehr viele Instrumente entwickelt. Und vielleicht dazu zum Aufhänger von Ihrem Podcast helfen ja die SDGs wahnsinnig. Ja? Also ich bin wirklich tief beeindruckt, wie gut es der UN gelungen ist, so eine Marketingkampagne auf den Weg zu bringen. Ja? Also ganz egal, wohin man in der Welt kommt, und ich komme durch meinen Job tatsächlich an verschiedene Stellen, begegnen sie einem immer wieder. Man hat es also geschafft, wirklich unsere Vereinten Nationen dazu zu bringen, sich ein Ziel zu setzen und sich immer wieder daran zu erinnern, dass man das erreichen muss. Und das ist ja auch nicht einfach so entstanden, sondern aufbauend aus verschiedenen Prozessen, die im Rahmen dann der Mitgliedstaaten, aber natürlich auch bei der UN selber immer wieder auf die Themen hingewiesen haben, mit konkreten Beispielen, mit konkreten Forderungen. Jetzt rede ich eben um Gleichstellung und was man da erreichen kann. Und da ist ein ganz wichtiger Meilenstein die 1979 schon erschienene UN-Frauenrechtskonvention oder auf Englisch CEDAW oder wie man öfter mal auf Deutsch denkt, CEDAW, aber nein, tatsächlich UN-Frauenrechtskonvention, die sehr klar sagt, was passieren muss, um das Ganze zu erreichen. Ja, und das sagt sie nicht einfach so mit den verschiedenen Artikeln, die damals gedruckt wurden, sondern es gibt da auch ein Komitee, ein CEDAW-Ausschuss, der regelmäßig sogenannte allgemeine Empfehlungen oder General Recommendations rausbringt und sagt, hier, liebe Mitgliedstaaten, ja, bitte, das muss jetzt passieren. Und zum Schluss kann man das auf, nein, es gibt eine ganze Menge konkrete Punkte, aber vielleicht nenne ich jetzt einfach nur ein paar, damit Sie nicht zum Schluss sagen, die Rosine redet immer nur drumherum und wird überhaupt nicht konkret. Es fängt natürlich mit Beteiligung an, ja, also no decision about us without us, das ist was, was wir im Zuge der ganzen zivilgesellschaftlichen Prozesse im UN-Kontext immer wieder hören. Das ist ganz klar, alles das, was uns angeht, das muss auch mit uns besprochen werden und das auf sämtlichen Ebenen. Das fängt an mit den Graswurzelbewegungen bis hin zu Frauen in Politik und Wirtschaft. Dann geht es darum, dass es natürlich konkrete Maßnahmen braucht, die auch mit Ressourcen hinterlegt sind. Ja? Da gibt es ja ganz konkrete Mechanismen wie Gender Mainstreaming, Gender Budgeting, Gender Impact Assessment. Ja? Das sind so tolle klingende Begriffe, die im Endeffekt nur sagen, dass alles, was wir aktuell haben, jede Form von Politik, ist nicht geschlechterneutral. Ja? Also auch wenn wir so tun, diese Maßnahme ist für alle gleich, stimmt es nicht. Weil alle unterschiedlich am Leben teilnehmen. Jede Form von politischer Maßnahme hat eine andere Wirkung auf einzelne Mitglieder dieser Gesellschaft. Es ist die Aufgabe des Staates und uns als Gesellschaft, bevor wir Maßnahmen auf den Weg bringen, sicherzustellen, dass sie für alle gut sind, dass alle davon profitieren. Dementsprechend müssen wir unsere Politik so gestalten, müssen wir die Ausgabe unserer Mittel so gestalten und das regelmäßig prüfen. Das ist relativ simpel. Und man hat sich eigentlich an verschiedenen Stellen, zum Beispiel auf EU-Ebene, da schon längst drauf geeinigt. Nur das richtig nachzuhalten, das ist durchaus nun ja. Und vielleicht den letzten Punkt, der immer wieder wichtig ist, sind Daten, Daten, Daten. Ja? Also wenn ich sage, wir müssen gucken, dass es für alle gut ist, dafür braucht man einfach kontinuierlich Studien, die wirklich auch differenziert sich anschauen, wie wirken denn die verschiedenen Maßnahmen. Weil nur dann, wenn ich das regelmäßig evaluiere, kann ich ja dann wieder gute Maßnahmen anpassen und dann irgendwann dazu kommen, dass ich vielleicht das erreiche, was ich anfänglich schon gesagt habe. Also vielleicht zusammenfassend nochmal, holt die Frauen und Mädchen rein und nicht nur immer die eine Sorte, sondern stellt sicher, dass es eine große Bandbreite von Personen abdeckt und gibt ihnen die Zugänge. Das Zweite ist, sehr konkrete Maßnahmen, die mit Ressourcen hinterlegt sind und die wirklich regelmäßig evaluiert sind, ob sie wirklich allen zukommen. Und da geht es nicht nur um Familienpolitik und Frauenpolitik, sondern um Straßenbau, um Finanzwirtschaft, um alles, weil nichts davon geschlechterneutral ist. Und zum Schluss, bitte spart nicht das Geld bei den entsprechenden Erhebungen von Daten, weil die brauchen wir ganz dringend, um zu schauen, wo wir stehen.
Jetzt gibt es noch ein Thema, das mich interessieren würde, wie Sie darüber denken, und zwar die gendergerechte Sprache. Kaum eine Debatte wird so emotional geführt wie ums Gendern, wo ich mir so denke, wir gendern doch eh schon immer, bloß halt männlich. Und so in meinem Umkreis, das ist echt ein Thema, wo die Leute spaltet. Und das finde ich schade, weil eigentlich, also Sie in Ihrem Beruf und ja, ich auch in meinem Ehrenamt, also so, was wir die ganze Zeit versuchen, ist ja irgendwie so ein Miteinander zu fördern. Und ich habe das Gefühl, irgendwie je härter es wird und je intensiver irgendwie der Aktivismus, desto mehr werden die Leute gespalten. So. Und wie können wir das jetzt eigentlich erreichen, dass sich das eben, was Sie auch vorhin gesagt haben, dass Leute dann nicht verunsichert werden dadurch, sondern dass irgendwie alle in einem Boot stecken?
Also die Frage ist jetzt, was meine Meinung zu gegenderter Sprache ist, frage ich nochmal kurz zurück.
Und wie man das machen kann, dass das eben die Leute nicht teilt.
Ich habe kürzlich bei Twitter gelesen, dass irgendjemand diesen klugen Spruch aufgestellt hat, Männer sind nur so lange von gegenderter Sprache genervt oder überfordert, bis man sie nach ihrem Freund fragt. Das finde ich sehr klug, weil es natürlich genau das zeigt, dass wir uns gelenkt daran gewöhnt haben, immer dann zu gendern, wenn wir bestimmte Sachen ganz klar machen wollen. Es ist natürlich die Sekretärin, es ist die Krankenschwester, es ist die Freundin in dem Beispiel, aber es ist der Chef und etc. pp. So, deswegen, ich finde es total klar, dass das Auswirkungen hat, aber zurückgehend vielleicht auf das, was ich anfänglich gesagt habe, ist mein ganz persönliches, jetzt rede ich nur für mich, Ziel nicht, dass wir für immer und ewig festgelegt haben, es gibt verschiedene Geschlechter und die müssen grammatikalisch auch entsprechend beachtet werden. Das gibt es im Englischen ja auch nicht und ich glaube, die leben recht gut. Wir müssen irgendwann dazu kommen, dass es da ein Bewusstsein gibt, dass das verletzend ist und diskriminierend und dafür Formen schaffen, dass wir das eben nicht mehr tun, dass wir Leute nicht ausschließen, sondern mitnehmen und dafür eben eine Sensibilität schaffen, dass das auch die Sprache tut. Wenn ich bis jetzt immer angesprochen wurde und irgendwie immer mitgemeint, dann habe ich natürlich gar kein Gefühl dafür, wie sich das anfühlt, außen vor zu sein und immer zu raten, ob es jetzt gerade auch um einen selber geht. Ja, nein, vielleicht. Aber ich finde, es ist tatsächlich nur ein Teil einer wirklich größeren Debatte und es ist so ein bisschen so ein Stellvertreterkrieg. Wenn ich die drei Sachen mir angucke, die ich davor genannt habe, dann sind die wirklich tatsächlich viel effektiver und viel wichtiger, als jetzt zum 12. Mal auf Welt.de eine Auseinandersetzung darüber zu lesen, ob die wir jetzt alle dazu gezwungen werden oder nicht. Spoiler, nein, werden wir nicht und es geht auch gar nicht.
Zum Schluss vielleicht noch so, was man persönlich tun kann. Also vor allem würde mich jetzt auch interessieren, was Männer tun können, die selber für sich schon so weit sind und eben die Gleichberechtigung wollen, wie die uns unterstützen können.
Was kann man tun? Das kommt natürlich darauf an, wen wir agitieren. Also wie gesagt, für die Politik hatten wir jetzt gerade ja schon einen wunderbaren Leitfaden entwickelt. Die Wirtschaft hat da auch tatsächlich mehr Möglichkeiten, als sie öfter mal behauptet, dass sie hat. Und die Privatperson, denen würde ich immer raten, bildet Banden. Es ist ganz wichtig, für sich alleine natürlich einen Kompass zu haben und eine Agenda, aber es ist wirklich sehr einfach, wirklich ausgebrannt zu werden, wenn man sich selber konfrontiert mit, wie viel gerade in dieser Welt tatsächlich schief hängt. Und es gibt nichts Schlimmeres, als das alles zu erkennen und dann traurig und depressiv zu Hause alleine zu hängen. Oder auch nur hin und wieder im Internet, um sich dann noch weiter hochzuspulen und festzustellen, oh Gott, ich bin so klein, der Rest ist so groß, ich kann überhaupt nichts machen. Ich empfinde es unglaublich stärkend, mich mit anderen Personen zu vernetzen, die ähnliche Erfahrungen gesammelt haben und nicht immer nur bei Null anfangen, sondern das vielleicht sogar schon über Dekaden. Ja? Also davon zu profitieren, was andere schon an anderer Stelle ausprobiert haben, vielleicht für sich evaluiert oder über die Grenzen hinweg mit anderen diskutiert haben, das finde ich unglaublich energetisierend und zusammen kriegt man ja auch viel mehr Sichtbarkeit. Ja? Insofern hat man viel mehr Möglichkeiten, zum Beispiel auch auf Politik und Wirtschaft und etc. pp. Bis hin zur Filmindustrie einzuwirken. Das wirkt wunderbar als Gegenmittel gegen diese ganze Frustration, die die Realsituation durchaus auslösen kann. Das kann ich sehr gut verstehen. Und wenn man sich noch ganz unsicher ist, weil man nur so ein diffuses Gefühl hat, bin ich vielleicht Feminismus infiziert? Ja, nein, vielleicht. Es gibt eine ganze Reihe Bücher, ganz simpel, niedrigschwellig, einfach Hashtag Feminismus bei Instagram und für Twitter eingeben. Man kriegt so tolle Tipps. Ich bin wirklich immer wieder begeistert, wie viele kluge Personen sich dazu Gedanken gemacht haben, sich die Zeit genommen haben, das niederzuschreiben, zu diskutieren. Es hilft einfach so sehr, um diese ganzen, ich sage jetzt mal vielleicht diffusen Gefühle, die man schon hat, bestätigt zu bekommen und einen Lenkweg zu kriegen oder einen Weg gewiesen zu bekommen, wo es noch hingehen kann. Und nochmal, ich sage es nochmal, bleibt nicht alleine, das müsst ihr wirklich nicht. Es gibt sehr viele da draußen, die gleichen Gedanken haben.
Das finde ich gerade richtig gut, was Sie gesagt haben, auch ich persönlich. Also ich fühle es gerade richtig, was Sie gesagt haben, so den Tipp mit den Netzwerken auf jeden Fall. Also ich habe auch so viele Momente schon gehabt, wo ich einfach so überfordert war und mich machtlos gefühlt habe. Und zum Beispiel, ja, also einfach sich Hilfe zu suchen. So, ich habe Freunde, die waren in Lützerath zum Beispiel und sind danach wirklich zusammengebrochen. Und haben sich dann aber auch Hilfe gesucht, zum Beispiel bei Psychologists for Future. Und es gibt ja ganz viele tolle Vereine, die unterstützen, gerade im Thema Klimaaktivismus. Also da auch nochmal der Appell. Vielen Dank.
Genau, vielleicht darf ich da noch ganz kurz was ergänzen, weil das ist natürlich auch mein Job. Also ich arbeite ja für den Deutschen Frauenrat. Das ist ja der Dachverband von 60 Frauenorganisationen in Deutschland alleine. Und wir haben auch immer wieder Aktivitäten in anderen Netzwerken, Gruppierungen, sei es national, international. Also sprich, man kann nicht beim Deutschen Frauenrat als Einzelperson Mitglied sein. Das kann ich jetzt hier keiner Person anbieten. Ich kann aber auf jeden Fall anbieten, auf frauenrat.de einmal zu schauen, wer bei uns so Mitglied ist. Vielleicht ist das ja einfach schon mal ein wunderbarer Anpack oder eine Inspiration, bei sich vor Ort zu gucken, wer das noch so sein könnte. Und dann kann man auch einfach unseren sozialen Medien folgen. Da geben wir auch immer wieder Hinweise darauf, was man da so machen kann. Sehr gerne.
Das mache ich auf jeden Fall jetzt im Nachgang.
Sehr schön.
Ich danke Ihnen sehr, dass wir über dieses wichtige Thema sprechen und hoffentlich viele Menschen inspirieren konnten, tiefer in die Materie einzusteigen. Wir wollen auf jeden Fall die Botschaft mitgeben, weiter daran zu arbeiten, dass wir alle gleichwertig miteinander leben können. Vielen Dank, liebe Juliane.
Vielen Dank für das Gespräch.
UN Nachhaltig. Wir geben den SDGs unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gerne an ak-nachhaltigkeit@dgvn.de. Ich bin Natalia Rudenko, bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.